NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Dreck reinigt den Magen, heißt ein altes Sprichwort, und da ist vermutlich mehr dran, als wir alle meinen. Denn Studien deuten darauf hin, Kinder, die in frühen Lebensphasen engen Kontakt zu Haustieren haben und die viel draußen spielen, sind weniger anfällig für Allergien und insgesamt gesünder. Und das ist das Thema heute in der Visite mit Dr. Peter Meyer. Er ist Chefarzt für Gastroenterologie am Henriettenstift in Hannover und Kinderarzt und Kindergastroenterologe Kai-Peter Schubert vom Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Herr Schubert, man spricht ja auch vom Bauernhof-Effekt. Also Experten sagen das so. Was ist damit gemeint?
Frau Thieltges, vielen Dank erstmal für die Einladung. Der Bauernhof-Effekt, wir sehen, dass Kinder, welche in einer ländlichen Umgebung, insbesondere in Bauernhöfen mit Viehwirtschaft aufwachsen, ein geringeres Risiko statistisch haben als Kinder, die in einer städtischen Umgebung ohne Kontakt zu Tieren haben, für das Auftreten von Allergien und vermutlich aber auch von autoimmunologischen Erkrankungen.
Man sagt ja immer, der Darm ist nicht nur unser zweites Gehirn, sondern ganz entscheidend dafür, wie gut unser Immunsystem ausgebildet wird. Man spricht vom sogenannten Mikrobiom, also Darmbakterien sind da wichtig, bringen Haustiere das gewissermaßen auf Trab, das Mikrobiom?
Sicherlich ist der Darm eigentlich mit die entscheidendste Grenzfläche für uns, was die Ausprägung des Immunsystems betrifft. Wenn wir geboren werden, haben wir zunächst eigentlich ein noch auszubildendes Immunsystem, naives Immunsystem, was erst einer gewissen Erfahrung bedarf, um letztendlich sich auszubilden. Und das kommt natürlich durch den Erwerb von Bakterien und idealerweise natürlich von dem Erwerb ausgewogener Bakterien und einer möglichst großen Vielfalt von Bakterien und nicht nur einer ganz eingeschränkten bakteriellen Population, die dann letztendlich sich mit dem Immunsystem auseinandersetzt und dadurch zu einer Ausprägung eines gesunden Immunsystems führt, sodass wir halt Dinge tolerieren können, aber auch Dinge abwehren können.
Wenn wir mal auf die Lebensphase, auf die Zeitspanne gucken, ist das besonders wichtig, dass es schon früh passiert? Also wie alt müssen Kinder sein oder sind Kinder, wenn das passiert?
Vermutlich fängt der Effekt schon vorgeburtlich an. Es gibt möglicherweise die Übertragung von bestimmten bakteriellen Botenstoffen, die schon im Mutterleib auf das Kind übertragen werden. Und danach beginnt es eigentlich mit der Geburt. Heißt, eine möglichst naturnahe Geburt, wenn das möglich ist. Das ist natürlich immer das Problem. Wir müssen immer wieder gucken, was ist für das Kind sicher und machbar? Was ist für die Schwangere sicher und machbar? Was ist dann später sicher und machbar? Wenn es zu einer natürlichen, problemlosen Geburt kommt, wird das Kind im Grunde schon bakteriell besiedelt über die Scheidenflora der Mutter, wird dann entsprechend über das erste Stillen schon mit bestimmten Stoffen versorgt, die dann dazu führen, dass letztendlich auch das Mikrobiom, also die Bakterienvielfalt, sich heimisch fühlen kann und einnisten kann und dann möglichst mit einer ausgewogenen Ernährung in den ersten 2 Jahren natürlich wird dann das Mikrobiom ausgeprägt. Heißt, eigentlich ist die entscheidende Phase kurz vor der Geburt oder um die Geburt herum plus die nächsten 2 Jahre, die wirklich zu einem guten Immunsystem führen können.
Herr Dr. Meyer, Sie behandeln ja in erster Linie Erwachsene. Da könnte man denken, ist das Darmmikrobiom schon fertig und schon fertig ausgebildet. Aber auch als Erwachsene müssen wir das ja pflegen.
Völlig richtig. Das ist ganz wichtig, dass wir beide heute hier sitzen. Herr Schubert und ich, er als Kinderarzt, ich als Erwachsenenmediziner, weil er macht die Ausbildung. Er ist sozusagen der Schularzt. Ich übernehme dann den Part, wenn jemand erwachsen ist und muss dann das behandeln, was später Veränderungen machen kann. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Er macht Ausbildung, ich behandle Krankheiten, die was kaputt machen können. Ja? Das sind ganz wesentliche Unterschiede, sowohl in Diagnostik und Therapie und machen eben auch das Problem aus. Wenn er nicht da wäre, als Kinderarzt und das mit positiv beeinflussen würde oder eben auch intellektuell mitbetreut, dann würden die Kinder gar nicht reifen. Ja, das ist ganz entscheidend. Bei Erwachsenen haben sie das Problem, da haben sie ja eigentlich mit Abschluss des Jugendalters, der Pubertät, ein ausgewachsenes Mikrobiom, also eine Bakterienbesiedlung des Magen-Darm-Traktes. Aber sie können sich dann später was einfangen von Infekten und Ähnlichen. Und die können zerstörerisch wirken. Mhm. Ja, das ist der fundamentale Unterschied zwischen Ausbildung und Zerstörung. Im Erwachsenenalter wird zerstört, nicht mehr ausgebildet.
Nun haben wir ja schon gehört, möglichst viele Bakterien, die auch von außen eingetragen werden, trainieren das Immunsystem. Haustiere gehören dazu. Kann ich als Erwachsener da auch noch von profitieren oder als junger Erwachsener?
Aber unbedingt. Ohne Frage. Jetzt sind wir wieder schon bei Fragen der Ernährung. Das heißt, wie kommen die Bakterien überhaupt rein in den Körper? Wie werden die im Körper erhalten? Das sind zwei verschiedene Faktoren. Rein kommen sie mit der Ernährung. Ja, erhalten werden sie dadurch, dass der Magen-Darm-Trakt funktioniert. So, und auf beiden Seiten können natürlich Probleme auftreten. Bei der Ernährung, jetzt kommen wir schon sehr in eine spezifische Fragestellung, was kann ich über die Ernährung alles machen? Die berühmte gesunde Kost, die ja schwer zu definieren ist, was ist gesunde Kost? Darüber streiten sich alle Leute, das wissen wir alle. Aber gerade vor wenigen Tagen hat die UNESCO die mediterrane Diät zum Weltkulturerbe ernannt. Ja, das heißt also viel Gemüse, viel Frisches und all das, was wir als gesund bezeichnen.
Gesunde Öle auch.
Gesunde Öle, weniger Fleisch, Fisch. Fisch ist eine schwierige Fragestellung, weil es leider wir einen Fischmangel haben inzwischen. Ja. Ne? Ganz schwierig.
Ökologisch gesehen schwierig, ja, ökologisch aber gesund ganz schwierig, für uns.
Aber gesund für uns ist es allemal. Ne? So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie können wir das gut erhalten? Und das sind natürlich Lebensgewohnheiten, wo wir mit Ernährung auch viel falsch machen können. Mhm. Ja, zu viel Fertigprodukte und Ähnliches. Das ist zwar nicht ganz so negativ, wie es manchmal ideologisch in der Presse dargestellt wird, ja. Nach dem Motto, wir gehen alle tot, wenn wir jetzt nur noch Dosenfutter essen. Logisch. Aber erstens, wer macht das schon? Zweitens, so einfach ist es auch nicht. Mhm. Nur trotzdem, es sind eben diese beiden Seiten. Wie ist meine innere Befindlichkeit? Ist die in Ordnung? Und was führe ich von außen ein? Und wenn ich das beides im Blick habe, kann ich auch als Erwachsener sehr gut überstehen.
Und auch noch nachsteuern, indem ich den Bakterien immer gutes Futter gebe. Kommen wir nochmal auf die Kinder zurück, Herr Schubert. Die lieben es ja nicht nur im Sand zu spielen und draußen zu sein. Bild vom Anfang mit dem Dreck reinigt den Magen. Die probieren die Sandkuchen ja und stecken alles Mögliche in den Mund. Und Eltern machen sich da oft Sorgen, wenn dann auch mal Bauchschmerzen auftreten. Machen die sich zu schnell Sorgen oder ist das schon berechtigt? Also muss man da sehr genau hinschauen.
Also grundsätzlich, ob Dreck wirklich den Magen reinigt, kann ich nicht wirklich hinterher sagen. Es ist sicherlich aber in den meisten Fällen unbedenklich, wenn die Kinder im Sandkasten tatsächlich sich den Sand einführen. Das Hauptproblem ist sicherlich, dass wenn Bauchschmerzen auftreten, Bauchschmerzen im Kindes- und Jugendalter ein extrem häufiges Problem ist. Wenn man Kinder und Jugendliche über einen gewissen Zeitraum beobachtet, es gibt eine hervorragende Studie aus den späten 50er Jahren, die heutzutage meines Erachtens immer noch sehr viel Wahrheit hat, die etwa sagt, wenn man Kinder zu über 1,5-2 Jahre beobachtet, dass man tatsächlich zu etwa 10% sogenannte chronische Bauchschmerzen im Kindes- und Jugendalter sieht. Und die Autoren damals der Studie sagten, definiert als 3 Episoden von über mindestens 3 Monate von Bauchschmerzen, die die Kinder ausgeprägt beeinträchtigten. Und dann waren 10% der beobachteten Kinder in einer britischen Schule tatsächlich dann unter Bauchschmerzen leidend. Heißt, in den meisten Fällen sind chronische Bauchschmerzen eher unproblematisch. Akute Bauchschmerzen muss man natürlich schauen, was sind die Begleitsymptome. Mhm. Das ist, glaube ich, eigentlich das Wesentliche, dass nicht der Bauchschmerz wirklich das Problem ist, weil das ist das Zentrum der Welt, wie wir als Erwachsene, wenn es uns nicht gut geht, über Kopfschmerzen oder Herzschmerzen klagen, ist halt für Kinder eigentlich so das Zentrum der Welt, der Bauch. Ich hatte einen kleinen Jungen mal gefragt, wo hast du denn jetzt deine Schmerzen? Mhm. Der dann auf seinen Bauchnabel zeigte und sagte, am Herz. Ja, also das war, und deswegen, also das, der Fokus ist sicherlich da. Wenn aber anhaltendes Erbrechen auftritt, insbesondere Erbrechen von grünlichem Inhalt, dass es also ein sogenanntes galliges Erbrechen ist, wenn die Kinder dabei von dem Aspekt her verfallen, wenn die Kinder blass werden, wenn die kaltschweißig werden, wenn also zusätzliche Symptome auftreten, dann muss man sicherlich diese akuten Bauchschmerzen ernst nehmen. Ansonsten kann man, glaube ich, durchaus, wenn das ein kurzzeitiges Problem ist, über Sekunden, Minuten, durchaus auch ab und zu mal abwarten, bevor man tatsächlich direkt Hilfe aufsucht.
Alles klar. Ja, gesunder Darm schon im Kindesalter, da wird der Schlüssel gelegt und wir sprechen heute über das Darmmikrobiom, darüber, wie Haustiere zum Beispiel dabei helfen können, unser Immunsystem zu stärken. Und im Studio sind Kai-Peter Schubert vom Kinderkrankenhaus auf der Bult und der Gastroenterologe Peter Meyer. Studio ist Melanie Thieltges. Viele Kinder wünschen sich ein Haustier, doch Eltern zögern oft aufgrund von Zeit, Platz, Kosten und Aufwand. Wenn alles passt, kann ein Haustier für die ganze Familie aber ein Gewinn sein, insbesondere für die seelische Gesundheit von Kindern. Aber Hunde und Katzen trainieren auch gewissermaßen das Immunsystem im Kindesalter und machen weniger anfällig für Allergien, darauf weisen Studien hin. Im Studio sind unsere Experten Gastroenterologe Dr. Peter Meyer und Kinderarzt Kai-Peter Schubert. Und wir wollen jetzt mal sprechen über probiotische Lebensmittel und das Mikrobiom. Denn wir haben ja schon gesagt, der Darm muss vielfältige Bakterien haben, um gesund zu sein. Herr Schubert, probiotische Lebensmittel werden ja immer beworben, sowohl für Erwachsene, aber zum Teil eben in der Medizin sagt man auch, das kann schon Kindern helfen. Was ist denn davon zu halten, dem Darm künstlich, sage ich mal, Bakterien zuzuführen?
Also grundsätzlich, glaube ich, sollte eher eine ausgewogene Ernährung angestrebt werden. Heißt, viele Nahrungsmittel haben ja einen probiotischen Charakter, bevor ich dann mir wieder ein zusätzliches Produkt mit Bakterien kaufe, ist, glaube ich, einfach die ausgewogene, gute Ernährung gut. Dr. Meyer hatte vorhin schon einmal die mediterrane Ernährung erwähnt. Sicherlich sind auch fermentierte Produkte, die eigentlich weltweit, wenn man guckt, gibt es in Deutschland Sauerkraut, es gibt Kombucha, es gibt Kimchi, es gibt Miso. Dinge, die eigentlich weltweit in jeder Kultur irgendwo einen Nachhall finden, die vermutlich zu einem besseren Mikrobiom führen können oder sicherlich zum besseren Mikrobiom führen und einer ausgewogenen Ernährung insofern meines Erachtens vorzuziehen gegenüber Probiotika. Probiotika, ich habe relativ wenig Daten, die wirklich eine eindeutige, nachhaltige probiotische Therapie medikamentös unterstützen, sodass ich eher für die ausgewogene, gute Ernährung plädieren würde.
Herr Meyer, wir haben schon gehört jetzt gerade, in welchen Lebensmitteln zum Beispiel Probiotika natürlicherweise enthalten sind. Nun gibt's ja im Internet auch sehr viele, ja, Foodblogger und Ernährungsempfehlungen und Menschen, die Tipps geben, die vielleicht auch nicht immer dafür ausgebildet sind, das zu tun. Da spielen zum Beispiel auch Empfehlungen, wie sich möglichst mit unbehandelten Lebensmitteln zu ernähren, also rohe Lebensmittel, auch Rohmilchprodukte zu sich zu nehmen, eine Rolle. Was ist denn davon zu halten?
Also erstmal grundsätzlich, es sind immer einspurige Diäten abzulehnen. Also ein Motto, ich esse jetzt nur noch roh oder nur noch rohes Fleisch oder nur noch das, ist alles Unsinn. Die Kostform jeder Art muss gemischt sein. Das ist erstmal Grundprinzip. Und da sind wir wieder bei der mediterranen Kost, die ja nun besonders empfohlen wird. Das hat seine Begründung. Das geht schon los, dass sie, wenn sie Fleisch essen, Zitrone drüber machen. Ja, oder ein Stück Hühnchen, ordentlich Zitrone drüber. Dann haben sie schon zwei Sachen. Nicht nur eine, Fleisch, sondern auch schon Vitamin C, Zitrone. Mit Säure drin und Ähnlichem. Das jetzt so mal herausgegriffen. Und so kommen verschiedene Sachen zusammen. Und das macht es aus. Diese Mischung. Nicht die Einseitigkeit. Es gibt sicherlich Phasen, wo man das nicht verfügbar hat, in, sagen wir, Jahreszeiten. Gut, wir haben das mit unseren Supermärkten, kriegen wir ja alles über das ganze Jahr, ist ja kein Problem mehr. Aber man muss sich eins klar machen, für mich ist immer das Paradebeispiel, ist ein berühmter Kapitän zur See, Captain Cook. der ja von England bis Neuseeland geschippert ist. Und warum hat er das geschafft? Und warum sind seine Matrosen oder die Leute da an Bord nicht alle totgegangen? Weil er Sauerkraut mit hat. Mhm. Die haben alle überlebt über das Sauerkraut. Weil damit hatten sie Vitamin C, hatten kein Skorbut. Skorbut war eine der gefürchtetsten Seefahrererkrankungen
im Mittelalter. Davon einem die Zähne aus, ne?
Ja. Ja, nicht nur die Zähne aus, die Haare aus, die Zähne aus, die Haut wird schlecht und du hast dein Infekt, dein Immunsystem leidet. So, das jetzt nur mal als herausgegriffenes Beispiel, ne? Und dann macht es eben eine gewisse Mischkost, ja? Und daran muss man sich orientieren. Diese ganzen Einseitigkeiten. Und einer, der behauptet, seitdem ich was ich dieses Protein esse oder dieses Probiotikum und das haut in der Realität nicht über die Menschheit hin. Mhm. Das mag einer sein, der sich da aus psychologischen Gründen einfach mit besser fühlt, aber als Grundernährungsprinzip ist das völliger Unsinn.
Also möglichst bunt essen, viele genau. Dinge essen, die wir ja im Garten, auf dem Feld und
ja, aber da geht's ja schon los. Ne? Wenn Sie hier in Hannover, Bemmerode wohnen, wird es schon schwierig mit dem Garten. Da haben Sie natürlich nicht, ne? Unter Umständen. Sie müssen das schon entsprechend.
Das können wir alles kaufen, ne? So kaufen, ist das ja nicht.
aber trotzdem, ne? Es kommt drauf an, dass Sie wunderbar mischen. Mhm. Das ist es.
Nun haben Sie gesagt, Herr Schubert, dass speziell für uns Menschen in den ersten zwei Lebensjahren ganz viel passiert, das Mikrobiom quasi schon vor der Geburt ausgebildet wird, auch mit den Bakterienstämmen natürlich arbeitet, die Mutter hat, aber vor allem auch Kleinkinder natürlich über die Ernährung und in den ersten zwei Jahren geprägt werden. Was ist denn da so wichtig?
Also sicherlich zum einen muss man sagen, Ernährung, die Interaktion mit anderen Menschen, weil wir sind natürlich nicht allein auf dieser Welt, sondern wir sind eigentlich ein sehr interaktives Wesen. Heißt, Mutter, Kind, Freunde, Familie müssen miteinander in Kontakt treten, womit sich das Mikrobiom des Kindes verbessert. Was Dr. Meyer gerade eben sagte, was im kindlichen, sich entwickelnden Organismus absolut abzulehnen ist, sind einseitige, unbegründete Auslassdiäten. Die mediterrane Kost würde ich auch nicht als Diät bezeichnen, sondern würde ich als Kost, als Ernährungsweise darstellen, weil sie ist ausgewogen und nimmt keine Einzelprodukte raus, sondern ist eigentlich sehr ausgewogen in ihrer Darstellung. Und jedes Mal, wenn ich anfange, okay, ich nehme jetzt die Milchprodukte raus, ich nehme jetzt das raus, habe ich einfach beim Kind das Risiko, dass ich sehr schnell in eine Fehlernährung übergehe, weil gerade in den ersten Jahren der Entwicklung sind die Kinder natürlich sehr dynamisch, sind die explosionsartig in ihrer Größen- und Gewichtszunahme. Und wenn ich da dann entsprechend eine Fehlernährung durchführe, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Deswegen also wirklich das Ausgewogene ist das Wichtige und natürlich, wenn es geht, das Frische.
Mhm. Profitieren wir auch davon, schon im Kindesalter möglichst viel zu probieren?
Ich glaube, das ist sogar geschmacksbildend. Heißt, wenn wir in der ganz frühen Zeit der Entwicklung nicht entsprechend Nahrung dargeboten bekommen, die unseren Geschmack reizen, dann wird man vermutlich eher so ein langweiliger Esser sein, der nicht so sehr ausgewogen hat. Das ist jetzt ein bisschen persönliche Meinung, aber ich glaube, das kann man trotzdem gut nachvollziehen. Heißt, auch wenn man sich so die unterschiedlichen Kulturen ansieht, in Deutschland die erste Beikosteinführung, die wir haben, ist üblicherweise die Karotte, beziehungsweise damit die Kleidung nicht so sehr verändert, die Pastinake. Ne, weil bei Pastinake haben sie dann weniger orangefarbene Flecken in der Kleidung. Während in Skandinavien klassischerweise durchaus Fisch mit in die frühe Beikost eingeführt wird, was ich mir so vom Grundgedanken her relativ schwer als Bundesdeutscher entsprechend vorstellen kann. Da ist für mich im Grunde genommen so der Fisch ganz zum Schluss, weil dann denkt man, ist ein Problem. Nee, ist überhaupt kein Problem. Heißt eigentlich, auch da zeigt uns eigentlich die Weltgemeinschaft an, wie unterschiedlich man tatsächlich in die Ernährung eingehen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, in diese Beikosternährung einzuführen. Heißt auch da, Abwechslung reinbringen und schauen, dass es dem Kind halt auch schmeckt. Und das wird zunächst patschen, das wird zunächst matschen, das wird zunächst alles irgendwie verschmieren. Aber auch das gehört dazu, dass man tatsächlich explorativ anfängt, tatsächlich seine Nahrung zu sich zu nehmen. Erstmal probiert, ist das von der Konsistenz überhaupt stimmig für einen oder möchte man was anderes haben, wo das Kind sicherlich auch schon einen eigenen Geschmack entwickelt. Und das ist wichtig meines Erachtens, ja.
Also möglichst viel probieren und ja, Kinder auch nicht von allem fernhalten, auch nicht davon mal im Sandkasten was in den Mund zu stecken. Das ist unsere Botschaft hier heute in der Visite. Und dazu gibt's gleich mehr.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Tiere sind eine Art Fitnessstudio für unser Immunsystem. Wer als Kind in einem Haushalt mit einem Hund lebt beispielsweise, kommt mit vielen verschiedenen Mikroorganismen in Kontakt, die sich zum Beispiel im Fell befinden. Ein Immunsystem, das kontinuierlich und schon in jungen Jahren trainiert wird, ist viel weniger anfällig für Allergien. Je früher das Immunsystem mit verschiedenen Bakterien in Kontakt kommt, desto besser, sagen meine Studiogäste, der Kinder- und Jugendmediziner Kai-Peter Schubert und Gastroenterologe Peter Meyer. Ja, Herr Dr. Meyer, Studien legen ja sogar nahe, dass nicht nur die Darmgesundheit und die Bakterienvielfalt im Darm bei Menschen, die im Kindesalter Kontakt zu Haustieren haben, steigt, sondern dass sogar auch Darmerkrankungen wie Morbus Crohn dadurch vorgebeugt wird. Was wissen wir denn schon darüber?
Das ist sehr schwierig. Im Sinne einer echten Vorbeugung muss man sehr vorsichtig sein. Mhm. Das Entscheidende bei Haustieren, sage ich, ist eher das Psychologische. Mhm. Ein Haustier zu haben und für ein Kind zu halten, ist in erster Linie für das Kind wichtig psychologisch. Es fühlt sich heimisch, hat einen Vertrauenspartner, ja? Und das sind die entscheidenden Momente. Gerade Kinder, wenn sie zum Beispiel chronisch erkrankt sind, aus ganz anderen Ursachen, gar nicht mit Magen-Darm, was weiß ich, die haben Diabetes, Rheuma oder sonst, gibt es ja leider manchmal auch bei Kindern, oder eine Tumorerkrankung, dann ist das Haustier nicht jetzt als Bakterienlieferant entscheidend, sondern als psychosomatischer Partner. Und das stabilisiert das Immunsystem indirekt. Das ist wahrscheinlich viel entscheidender, als dass man jetzt denkt, irgendwelche Mikroben springen jetzt aus dem Fell rüber zum Kind. Ja, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
Okay. Na? Herr Schubert, dieses Phänomen, dass Tiere ja regelrecht zur Familie gehören, dass die auch Sozialpartner für Kinder sind, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Wie wichtig sind Tiere als Freunde für Kinder? Welche Rolle können die auch übernehmen, um die stabil zu halten?
Schwierige Frage. Sicherlich haben Tiere eine hohe Bedeutung für die Kinder als Sozialpartner. Man muss natürlich auch immer wieder gucken, das ist kein menschlicher Gegenpart. Heißt eigentlich die Geschwister, die Eltern, die Großeltern, die Freunde sind sicherlich wesentlich bedeutsamer für die Entwicklung eines Kindes als ein Haustier. Ein Haustier ist sicherlich auch schön und gut zu haben. Sicher muss man auch aufpassen. Die Prägungsphase gerade für das Immunsystem ist die ersten 2 Jahre vermutlich. Und in den ersten 2 Jahren würde ich natürlich einen Hund in engem Kontakt mit einem Säugling und Kleinkind eher ein wenig zurückhaltend sehen, weil wir durchaus auch immer wieder Probleme mit Verletzungen sehen. Das ist sicherlich nicht Problem des Hundes, aber ich denke, das ist dann Problem dessen, dass man halt schon aufpassen muss, dass das halt kein gleichrangiger Partner ist, sondern tatsächlich immer noch ein Hund. Aber ansonsten dann für die weitere Entwicklung eines Kindes ist sicherlich das Halten eines Haustieres durchaus vorteilhaft für die Entwicklung, weil es natürlich auch eine gewisse Verantwortung übernimmt in der Betreuung, in der Pflege des Kindes, des Haustieres, dass es tatsächlich auch in Interaktion geht, sicherlich auch in der Abhängigkeit des Haustieres. Deswegen würde ich wahrscheinlich Katzen und Hund sehr positiv belegen, während zum Beispiel Fische, Vögel, Reptilien, also je weiter wir im Grunde genommen so aus Deutschland oder aus Europa herausgehen, glaube ich, umso ungünstiger ist das wirklich ein Partner sowohl für die Entwicklung des Kindes und aber auch des Mikrobioms, weil ich natürlich dann, wenn ich einen Exoten habe, der möglicherweise auch noch ein Wildfang ist, was ich hoffe, was nicht so häufig vorkommt, natürlich ganz andere Erreger oder Bakterien plötzlich sehe, die möglicherweise auch eine gewisse Bedrohung für das Kind darstellen, weil sie halt möglicherweise auch eine gewisse krankheitsverursachende Wirkung haben. Während ansonsten so die üblichen Erreger, die halt beim Hund oder bei der Katze vorkommen, für uns in den meisten Fällen nicht entscheidend sind, zumindest bei größeren Kindern.
Also Hund und Katze sind natürlich sozial auch ganz anders. Die kann man streicheln, die kann man irgendwie mit rausnehmen, zumindest mit dem Hund Gassi gehen. Genau. Also da sind natürlich auch so diese Faktoren, ich kümmere mich, ich lerne schon für jemanden zu sorgen, kann ich mir vorstellen, ein ganz anderes Ding. Aber kommen wir auf diese bakterielle Sache nochmal zurück, Herr Dr. Meyer. Gibt es da bei Hund und Katze Unterschiede? Also ist der eine besser oder der andere schlechter?
Nein,
fürs Mikrobiom?
Ja. Ah, und nein. Pass mal auf, außerhalb von Verletzungen überhaupt kein Unterschied. Mhm. Ja? Also, dass sie über Katzen oder Hunde unterschiedliche Erreger akquirieren und auch in eine Gefährdungssituation kommen, ist sehr unwahrscheinlich. Also, das über die Tierart festzulegen. Ein Katzenbiss ist anders als ein Hundebiss. Klar. Aber da sind wir schon wieder in einer Sondersituation. Ne? Also, danach würde ich niemals gehen. Das Entscheidende beim Haustier, und das hat Karl-Peter Schubert eben schon sehr gut ausgeführt, ist, dass die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das halte ich für ein pädagogisch unglaublich wichtiges Erziehungsmoment.
Nun will es ja gut überlegt sein, ein Tier anzuschaffen, Herr Schubert. In der Stadtwohnung zum Beispiel ist ein Hund, wenn beide Eltern berufstätig sind, vielleicht dann nicht das ideale Tier. Das heißt, das muss auch in der Familie gut beraten sein. Aber es gibt ja auch vielleicht Alternativen, ne? Dass Kinder Patentiere im Tierheim zum Beispiel ausführen können oder so. Würden Sie das auch empfehlen? Also auf jeden Fall als soziales Training für Kinder.
Also gerade ein Patentier im Tierheim ist meines Erachtens eine hervorragende Möglichkeit, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen und sich tatsächlich auch sozial für dieses Tier zu engagieren. Vermutlich aus meiner Perspektive sinnvoller, besser als zum Beispiel einen nachtaktiven Hamster als Kuscheltier zu nehmen, der vermutlich eher gestört ist durch die Liebkosung des Kindes. Heißt, da würde ich tatsächlich das Tierheimkonzept sehr unterstützen und fände das sehr sinnvoll, deutlich sinnvoller als tatsächlich Tiere, die möglicherweise eigentlich gar nicht als Sozialpartner für den Menschen so richtig zählen.
Ja, wichtiger Hinweis, dass Hamster nachtaktiv sind niedlich, aber dann muss sich der Siebenjährige eher den Wecker stellen, um seinen Hamster auch mal zu sehen. Kommen wir nochmal so ein bisschen auf Tiere im Haushalt zurück. Die machen ja auch Schmutz, die bringen Fell mit hinein und gerade wenn kleine Kinder im Haushalt sind, dann machen die Eltern alles sauber. Reinlichkeit ist dann natürlich das A und O, aber gibt's auch zu viel Reinlichkeit, wenn wir jetzt nochmal auf das Darmmikrobiom und die gesunden Bakterien schauen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Desinfektionsmitteln putze, ist das gut?
Es ist vermutlich nicht erforderlich, weil im Haushalt natürlich Bakterien vorhanden sind, die eigentlich uns nicht bedrohen. Dass man eine Desinfektionszyklen in der Klinik durchführt, ist sicherlich absolut wichtig, weil wir natürlich mit hochkrankheitserregenden Organismen zu tun haben. Im Haushalt ist vermutlich eine ganz solide, normale Hygiene vollkommen in Ordnung. Man sollte es nicht übertreiben, weil es einfach nicht erforderlich ist. Was man dann wiederum als Umweltbelastung abgibt, ist, glaube ich, nicht unerheblich, sodass das vermutlich für uns alle gesellschaftlich und sozial günstiger ist, wenn wir nicht ganz so viel putzen und nicht komplett in die Sterilität übergehen, neben dem, dass sie das halt überhaupt nicht herbeiführen können, sondern halt wirklich einfach die normalen, ich glaube, mit menschlichem Sachverstand durchgeführten Hygiene. Maßnahmen.
Das reicht. Sehr gut. Herr Dr. Meyer, wenn wir mal auf die Erwachsenen schauen, einen Hund beispielsweise zu halten, ist nicht nur für Kinder so, dass die unglaublich davon profitieren, sozial, sondern offenbar auch Erwachsene. Ich habe eine groß angelegte Studie aus Schweden nochmal angeschaut und mit über 3 Millionen Daten oder Menschen, die dort untersucht wurden, und die hat herausgefunden, dass Hundebesitzer sogar länger leben. Also bei Alleinstehenden ist das offenkundig ganz klar. Also heißt, wir profitieren insgesamt davon, sind glücklicher.
Letzteres wird sicherlich stimmen, ob wir dadurch länger überleben. Das ist so eine übliche Problematik einer Korrelationsberechnung in der Statistik. Also da würde ich erstmal vorsichtig sein.
Wurden viele Daten
nach dem
nur
Motto,
angeschaut.
Ich kaufe mir jetzt einen Hund, dann lebe ich 5 Jahre länger.
Die Rechnung geht nicht auf.
Befürchte ich, wird nicht so der Fall sein. Es ist natürlich so, wenn sich einer, sag ich mal, mit 65 einen Hund kauft, der vorher gearbeitet hat und dann berentet wird und statt dass er jetzt da im Sessel sitzt und Fernseh guckt, mit seinem Hund rausgeht, im Waldspaziergang macht, natürlich lebt er länger, weil er sich bewegt. Ja? Die Sachen sind viel komplexer zu betrachten.
Muss man alle Variablen anschauen.
Und man muss immer eins sehen. Ein Hund nur mit der Absicht zu kaufen, ich lebe länger, übernimmt letztlich nicht die Verantwortung, die ich für das Tier habe. Ja, das ist schon sehr wichtig mitzubedenken. Mhm. Also insofern grundsätzlich natürlich glaube ich, wie auch bei Kindern und bei Erwachsenen, dass ich Verantwortung für ein Lebewesen trage, trägt sicherlich dazu bei, dass ich vielleicht psychisch auch ein etwas stabilisierterer Mensch bin.
Hm, also auch da kommt die Psyche wieder stark zum Tragen.
Unbedingt.
Aber wir sprechen natürlich auch darüber, dass Tiere und andere Dinge unser Immunsystem in jungen Jahren schon trainieren können und was das Positives macht für das Darmmikrobiom. Und Ihre Fragen zum Thema, die haben unsere beiden Experten heute Vormittag am Visite-Service-Telefon beantwortet. Mehr dazu gleich. Im Studio ist Melanie Tiltges. Wer einen Hund hat, lebt länger. Eine schwedische Studie wertete Daten von mehr als 3 Millionen Menschen über 12 Jahren aus. Dabei kam heraus, dass Menschen mit Hund offenbar enorm vom besten Freund des Menschen profitieren, vor allem Alleinstehende. Aber wer schon als Kind Kontakt mit Tieren hat, hat unter Umständen noch mehr davon als im Alter. Denn die Bakterienvielfalt von Haustieren trainiert auch unser Immunsystem und stärkt die Sozialkompetenz. Ihre Fragen zum Thema haben Kindergastroenterologe Kai-Peter Schubert vom Kinderkrankenhaus auf der Bult und Gastroenterologe Peter Meyer vom Henriettenstift Hannover heute Vormittag am Visite-Service-Telefon beantwortet. Zum Beispiel diese.
Ja, hallo, ich bin der Jörg Rosenbohm. Ich rufe aus Hildesheim an und ich hätte auch eine Frage oder folgende Frage von meiner Chefin. Der Sohn, der ist 3 Jahre alt und wenn der im Sandkasten spielt und er findet da irgendwas, wo er sich dran verschlucken kann, so Hundekot oder so, da wollte ich mal wissen, ob das dann auch für ihn gefährlich sein könnte.
Herr Rosenbohm, einen schönen guten Tag, Schubert. Nein, grundsätzlich denke ich, ist ein natürliches Produkt, selbst wenn das Hundekot sein sollte, vermutlich nicht so gefährlich für das Kind, als wenn es jetzt irgendwelche metallischen Gegenstände sind, die verschluckt werden. Sollte man vielleicht trotzdem darauf achten, dass das vielleicht nicht in Sandkasten ist, aber ich würde da keine hochgradige Gefährdungslage sehen. Ja, also hoffentlich passiert es nicht, aber ich glaube, da würde ich mir entsprechend keine grauen Haare drüber wachsen lassen.
Aha. Herr Rosenbohm, ja. Das kommt ja leider immer mal wieder vor, dass in Sandkisten auch auf öffentlichen Spielplätzen oder so Hunde oder Katzen irgendwas hinterlassen. Das ist natürlich erstmal total eklig und man macht sich auch Gedanken, wenn da irgendwelche Reste im Sand möglicherweise in den Kindermund gelangen. Aber wie gesagt, unser Kinderarzt hier sagt, wenn das mal passiert, eine Vergiftung oder so gibt das nicht. Das sind ja schon die Fragen, die man sich stellt. Eine wichtige Frage. Ja, vielen Dank dafür.
Ja. Schönen Dank. Ja. Und dann für Sie einen guten Schaffen noch.
Ja, danke. Tschüss.
Tschö.
Ja, Herr Schubert, das kommt ja leider gar nicht so selten vor, dass Hunde oder Katzen in Sandkasten urinieren oder gar Schlimmeres. Und die Frage von Herrn Rosenbohm ist ja da schon berechtigt, machen sich viele Eltern natürlich Gedanken drum. Wahrscheinlich können wir mit Dreck oder auch Exkrementen oder Dingen, die irgendwo in der Umwelt vorkommen, den können wir gar nicht so richtig aus dem Weg gehen. Ist das für unser Immunsystem generell ein Problem?
Nein, ich glaube, grundsätzlich ist natürlich unser Immunsystem ja genau dafür ausgelegt, dass es letztendlich gewisse Dinge toleriert, gewisse Dinge abwehrt. Heißt, das ist die Aufgabe des Immunsystems, solche Dinge auch zu verarbeiten und hoffentlich auch kein Problem zu kriegen. Letztendlich muss man sagen, vermutlich hätte ich weniger Probleme, wenn es sich dabei um tierische Exkremente handelt, als wenn das tatsächlich menschliche Exkremente handelt, weil wir meistens nicht so eine gleichartige Krankheitserreger haben beim Menschen und beim Tier. Bedeutet, das, was das Tier krank macht, macht klassischerweise das Tier krank und das, was den Menschen krank macht, macht klassischerweise den Menschen krank. Heißt, damit hätte ich gar nicht so viel Probleme damit. Man kann natürlich im Einzelfall es nicht 100% ausschließen, aber ich wäre, glaube ich, wenn das meinen Kindern passiert wäre, relativ entspannt. Wobei ich halt natürlich die Vorstellung, dass das tatsächlich ein solides Exkrement ist, auch einen erstmal durchschüttelt, aber ich glaube, natürlich passiert eigentlich nicht wirklich viel und vermutlich sind die Kinder auch dann doch ein bisschen vorsichtiger, als man sie wirklich sich so vorstellt.
Mhm. Kommen wir nochmal aufs Tier zurück, Herr Dr. Meyer. Wir haben ja in der Sendung schon gesagt, dass Tiere nicht nur eine soziale Funktion für Menschen haben, dass wir alle gern mit Tieren oder die meisten von uns Tiere gern mögen und mit denen kuscheln und das gerade für Kinder auch sehr, sehr positiv sein kann, sondern dass die eben auch unser Immunsystem trainieren, eben dadurch, dass sie Bakterien, Mikroben mitbringen. Und man könnte ja dann denken, hui, der Hund hat dem Kind über die Hand geschleckt, das ist erstmal irgendwie gefährlich oder so. Aber Studien deuten tatsächlich darauf hin, es ist nicht gefährlich, sondern eher im Gegenteil. Vielleicht können Sie nochmal sagen, wie passiert das mit dem Trainieren?
Das passiert einfach auf verschiedenste Art und Weisen natürlich. Letztlich am beeindruckendsten oder wichtigsten sind natürlich die oralen Kontakte, also eben mit jetzt Zungenkontakt zum Hund oder so etwas, ja, oder Speichelaufnahme und ähnliches. Das ist aber irrelevant. Es ist nicht schlimm. Der Mensch kommt mit diesen Erregern problemlos, wird er fertig. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Beim Fell kann es manchmal anders sein, weil im Fell ist die Aufnahme dieser Bakterien oder Parasiten, je nachdem, unterschiedlich. Parasiten können nochmal wieder ein ganz anderes Problem darstellen als bakterielle Erreger. Kann unter Umständen schwierig sein, aber ist es im Allgemeinen nicht und wenn, sehr gut beherrschbar. Beispiel wären zum Beispiel Wurmerkrankungen oder ähnliches. Wobei man sich die relativ selten vom Tier her holt. Ja, also das gibt es zwar, aber meistens ist es eine Übertragung von Mensch zu Mensch, muss man sagen. Also auch man muss den Menschen auch mal sehen als Überträger, ne, für das Immunsystem. Wir reden hier über Tiere in erster Linie heute, aber der Mensch trägt auch Keime mit sich herum, die er auf Kinder überträgt und auf Mitmenschen. Das spielt auch eine Rolle. Ne? Wenn Sie Straßenbahn gefahren sind, ist es wirklich wichtig, Sie kommen nach Hause und waschen sich erstmal die Hände.
Absolut.
Ja? Das sind so Dinge, die sind banal, die vergisst man manchmal auch, kann mir auch passieren. Aber das sind wichtige Momente, an die man auch denken muss. Tiere werden häufig überbewertet als Krankheitsüberträger. Die normalen Haustiere, die wir haben, die sind so gut ernährt, so gut erzogen, dass es eine Rarität ist, dass da wirklich was passiert. Es gibt,
und die sind ja auch gepflegt, entwurmt, all diese Dinge.
Ne? Und das Einzige, was ab und zu passieren kann, und das ist ernst zu nehmen auch, sind allergische Probleme. Ja? Das sind denn keine Infektionen, sondern das ist eine Allergie. Das kann wesentlich schwieriger sein. Eine Infektion lässt sich beherrschen, ist meistens selbstlimitierend. Das heißt, hört irgendwann wieder auf, ne? Weil der Erreger geht tot oder wird behandelt und weg ist er. Eine Allergie bleibt bestehen, kann also wirklich, wirklich kompliziert werden, aber ist eine ganz andere Situation. Und das muss man im Einzelfall wirklich sauber herausarbeiten. Aber insgesamt ist das ja auch alles sehr, sehr selten.
Allergien gegen Tiere, das kommt natürlich vor, die gehen ja auch nicht so leicht weg, aber wir haben ja auch gesagt, es kann tatsächlich von Vorteil sein, ein Tier zu haben, schon als Kind, um gegen Allergien besser gewappnet zu sein, Herr Schubert. Was für Allergien kommen da zum Beispiel in Betracht, gegen die ich vielleicht robuster werde durch ein Haustier?
Also wichtig ist vor allem wiederum zu berücksichtigen, die Prägungsphase bedeutet, eigentlich müssten diese vorbeugenden Dinge eigentlich innerhalb des ersten 2 Lebensjahre geschehen. Das, was dann sich im Verlauf eingestellt hat, werden wir, glaube ich, nicht mehr zurückdrehen können. Bedeutet, die gesamten Interventionen, die wir so erwähnen, es gibt Daten darüber, dass tatsächlich durch bestimmte Maßnahmen bestimmte Dinge entstehen. Aber das Problem ist halt, wenn das Problem erstmal da ist, kriegen wir es nicht mehr zurückgedreht, das Rad, sondern wir haben dann eine Allergie, wir haben dann eine Atopie, wir haben dann eine autoimmunologische Erkrankung, die wir durch diese in Anführungsstrichen einfachen Interventionen nicht mehr beheben können, vielleicht positiv beeinflussen können, aber nicht mehr beheben können. Allergien, die auftreten, also es gibt gute Daten darüber, dass halt ein Hund im Haushalt bei kleineren Kindern tatsächlich eine Vorbeugung gegenüber Asthma bronchiale, eine Vorbeugung gegenüber atopischen Erkrankungen wie Neurodermitis macht. Und wobei da sind die Daten nicht so sauber, möglicherweise auch autoimmunologische Erkrankungen wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie positiv beeinflussen können. Zumindest sind diese Erkrankungen alle einer Prägung des Immunsystems durch das Mikrobiom, durch die bakterielle Besiedlung unseres, ja vor allem Magen-Darm-Traktes beeinflussbar. Aber leider, wie gesagt, eigentlich in der Frühphase. Mhm. Bedeutet, im Nachhinein lässt es sich nicht mehr so optimal beeinflussen, was natürlich nicht gegen eine gesunde Lebensführung spricht.
Ja, und auch nicht gegen Haustiere im Kindesalter, sondern das kann absolut förderlich sein. Das haben wir ja heute festgestellt, auch wenn die Datenlage natürlich nicht so ist, dass man sagen kann, der Zusammenhang ist eindeutig und wer jetzt einen Hund hat, bekommt nie mehr Allergien. Das können wir nicht sagen, aber wir können sagen, es ist förderlich für Kinder sozial einerseits und andererseits eben auch, weil es das Darmmikrobiom bereichern kann. Das war unsere Visite heute zum Thema Haustiere gehören für viele nicht nur zur Familie, sie tun auch unter Umständen der Gesundheit gut, denn sie bereichern das Darmmikrobiom und trainieren das Immunsystem bei jungen Menschen. Und das alte Sprichwort Dreck reinigt den Magen hat vielleicht seine Berechtigung. Wenn wir als Kinder viel draußen spielen und mit Tieren in Berührung kommen, werden wir robuster und vielleicht auch weniger anfällig für Allergien. Darauf weisen zumindest Studien hin. Das sagen meine Studioexperten, der Kinderarzt Kai-Peter Schubert vom Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover und Gastroenterologe und Chefarzt Dr. Peter Meyer vom Henriettenstift Hannover. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihren Besuch. Bleiben Sie gesund, lassen Sie Ihre Kinder und Enkel viel draußen spielen. Und bei der Entscheidung für ein Haustier immer bedenken, es tut Körper und Seele gut. Das war die Visite für heute. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Melanie Tieltges. Tschüss und noch einen schönen Abend.